Fabians Présents. Allianz Présents.
So, und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Allianz Präsenz. Daniel hat sich ja schon gemeldet. Schöne Grüße nach oben, Stroh.
Du auch. Ja, moin. Liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja, umgekehrte Welt. 3 Punkte für den HSV, 0 für den SV Werder Bremen. Ja. Machen wir es kurz. Fangen wir beim HSV an. Ihr habt ja auch zuerst gespielt am Samstag. Werder war ja gestern am Sonntag dran.
Hauptspiel.
Genau, 2-0 gegen Nürnberg. Ich habe das Spiel bis auf eine Szene nicht gesehen. Über diese Szene, die ich anspreche, hast du dich ja im Nachhinein immer noch sehr drüber aufgeregt. Aber am Ende stand trotzdem ein 2-0 Sieg. Es war Vuskovic und Bobby Glatzel, die getroffen haben. Und zweite Liga. Kommt der HSV so langsam jetzt in Spur? Geht das jetzt langsam los?
Ja, weiß ich nicht. Also dafür müsste man jetzt mal ein Heimspiel gewinnen. Souverän. Und da würde ich sagen, wird es natürlich schwierig, weil man trifft nächste Woche auf die Mannschaft der Stunde, den KSC. Und das wird sicherlich alles, das wird so wie gegen Darmstadt, die wollen ja natürlich auch auf die Sinnen auf Rache, weil letztes Jahr aus dem Pokal rausgeschossen. Ich glaube, Heimspiel auch souverän gewonnen. Das wird nicht einfach. Also das wird auch wieder so ein zähes Ding, würde ich sagen. Auswärts läuft es einfach besser momentan beim HSV. Und so auch in diesem Spiel gegen den Club.
Ja, dann erzähl doch mal. Erzähl mir jetzt mal von außen stehend, wie das Spiel gelaufen ist. Weil, wie gesagt, ich habe eigentlich so gut wie gar nichts mitbekommen. Ja.
Ich würde sagen, in der ersten Halbzeit noch recht ausgeglichen, wobei so richtige Top-Torchancen nicht auf beiden Seiten nicht gesehen habe. Vielleicht ein leichtes Übergewicht für den HSV, aber Nürnberg durchaus auch immer mal wieder ganz gefährlich, aber nicht zwingend genug, würde ich mal so sagen. Hat sich aber dann so ein bisschen ausgeglichen alles. Erst in der zweiten Halbzeit fand ich dann, war es doch ein bisschen griffiger, was der HSV da auf den Platz gebracht hat. In Summe finde ich auch, dass das Ergebnis so in Ordnung ist, aber ja, was ist passiert eigentlich? 21. Minute war die besagte Szene mit Glatzel, der umgesenzt wird von hinten durch einen Ausrutscher von, ich glaube, Lawrence? Was ich kurios fand, ist, dass Sport1 das sofort aufgelöst hat und gesagt hat, ja, das war ja sowieso unerheblich, weil es abseits war. Und Sky hat bis in die 70. Minute eigentlich immer noch darüber, oder Matuschka sinniert, dass das ja eindeutig ja Elfmeter ist. Und am Ende hatte er tatsächlich recht, weil das war kein Abseits, also es war abseits, aber passiv. Insofern spielte das keine Rolle. Also die Szene hätte durchaus bewertet werden müssen durch den VAR. Der VAR ist aber gar nicht eingeschritten. Ja, und interessanterweise hat ja Schiri 2 auf Stürmer-Foul entschieden, also mutmaßlich. Zumindest hat der Freistoß für Nürnberg gepfiffen, was natürlich total kurios ist, also was überhaupt nicht ins Raster passt. Naja, ich habe mich noch ein bisschen drüber aufgeregt, weil mehr eigentlich über diesen VAR, weil der sich nicht eingeschaltet hat. So, das fand ich eigentlich wiederum sehr, ja, weiß ich auch nicht, irgendwie, man versucht ja immer wieder jede Woche das doch die positiven Aspekte rauszupicken, aber man riecht sich trotzdem irgendwie jede Woche drüber auf, habe ich immer so gefühlt den Eindruck und war dann auch wieder so. Insofern, ich habe mir da nur gedacht, ja, was passiert jetzt, wenn dann nach letzter Woche, nach den Erfahrungen der letzten Woche gegen Darmstadt, wo es ja auch ziemlich hoch herging, dann das jetzt so kippt, ne? Und dass Nürnberg ja jetzt Griff da bekommt ins Spiel und war aber nicht so. HSV war eigentlich konzentriert und hat dann nach dem Standard in der 37. Minute ja sehr schön einstudiert, hatte ich den Eindruck. Das sah sehr einstudiert aus. Langer Ball, ich glaube, Glatzel blockt dann noch einen Gegenspieler im Strafraum und hinter ihm steht Moritz Heyer, der einen schönen Kopfball in die Mitte bringt und da steht dann Mario Vuskovic, der das Ding Volley nimmt und ja, ich glaube, ich weiß nicht, mit welcher Geschwindigkeit in die Maschen haut, also wirklich ein schönes sehr schönes Tor und hat ja auch echt eine gute Schusstechnik, das muss man sagen. Als Innenverteidiger muss ich sagen, ziemlich gut. Und ja, das war so ein bisschen dann vielleicht auch der Dosenöffner. Weil danach habe ich den Eindruck gehabt, da hat Nürnberg gar nichts mehr irgendwie auf die Kette bekommen. So, das hat schon irgendwie Spuren hinterlassen. Und in der zweiten Halbzeit war es dann auch eher so ein Plätscherspiel. Ich bin auch tatsächlich zwischendurch mal ganz kurz eingepennt.
Uiuiui.
Was mir eigentlich sonst nicht passiert. Aber zum Ende hin war ich dann wieder wach und habe dann in der 92. Minute tatsächlich auch noch den 2:0 oder Siegtreffer, den Endstand mitbekommen. Der war ja auch sehr kurios. Eine schöne Vorarbeit von Sonny Kittel, der auch mal wieder ein gutes Spiel gemacht hat. Übrigens, Dompe hat mir auch wieder sehr gut gefallen dieses Mal. Und dann war irgendwie ein bisschen kurios, wer hat den Ball eigentlich über die Linie buxiert? War es jetzt Glatzel oder Ludovic Reis? Die standen so ein bisschen nebeneinander. Aber ich hatte auch sofort eigentlich eher so den Eindruck, das war dann doch Glatzel, der den Ball am Fuß trifft und dann über die Linie buxiert. Das war es dann auch. Und am Ende, so ja, es war einfach ein guter Auftritt in Summe. Das war ein Sieg, der auch sein musste und der so ein bisschen jetzt so ein bisschen wieder beruhigt, weil man hat eben diesen Anschluss an die Spitze hergestellt. Aber wenn man sieht, wie die anderen Mannschaften performen, Junge, das wird noch eine interessante Saison. Also wenn ich sehe, was Paderborn da aktuell so macht, ne? Darmstadt sowieso sehr stabil und wenn man dann auch noch sieht, was da in Kaiserslautern los war.
Ja.
Ja gut, die haben am Ende natürlich noch 4:4 gespielt, aber ich meine, die halten sich da doch hartnäckig, ne, auch oben und die sind ja für mich sowieso so ein bisschen Geheimtipp, habe ich ja von Anfang an gesagt. Mhm. Düsseldorf immer noch im Rennen so oder auch gut im Rennen, ja, was heißt, eigentlich sind viele im Rennen. Karlsruhe, Hannover, die können ja alle noch da locker rankommen und die haben jetzt auch alle einen Dreier geholt da. Holstein Kiel hat letzte Woche noch auf den Sack bekommen, jetzt gewinnen sie 1:0 gegen Sandhausen zu Hause, auch wahrscheinlich gar nicht groß überzeugend, aber sind jetzt auch auf Platz 7 mit 11 Punkten, also ein Punkt hinter dem HSV und 2 Punkte hinter dem ersten und zweiten, also da ist natürlich noch alles irgendwie möglich und das wird, glaube ich, wird spannend. Was ein bisschen absehbar ist, ist, was unten passiert, ne, mit Braunschweig ein Punkt. Und was ich auch interessant finde, ist, dass die Absteiger Bielefeld und Fürth so ja überhaupt noch gar nicht irgendwie da sind, ne, mit 3 und 4 Punkten. Ja, haben nur sicherlich eine schwere Saison vor sich. Ja, insofern jetzt abwarten, wie es weitergeht. Nächste Woche KSC, wieder ein Topspiel. Ich glaube danach, die haben 3 Topspiele in Folge. 3-mal das Samstagspiel, jetzt KSC und dann, glaube ich, Düsseldorf. Und ja, das sind natürlich Brocken, ne?
Ja, das sind schon Brocken, ne? Aber jetzt hat man ja gewonnen gegen Nürnberg. Auch Nürnberg meines Erachtens schon ein guter Gegner. Wird man jetzt gut gegen den KSC gestärkt reingehen oder wird es wieder einen Abwärtstrend geben? Was ist dein Gefühl?
Also ich bin ja immer eher so der Mahner. Also ich habe irgendwie den Eindruck, auswärts läuft das einfach besser. Also zu Hause tun die sich unheimlich schwer und ich glaube, dass das... Ich kann mich noch an den Satz von Lieberknecht erinnern vor dem Darmstadt-Kick. Da hat er doch gesagt, ja, er hat dann auch nochmal das 5:0 aus der letzten Saison angesprochen. Also so in die, ne, die Wunde nochmal so aufgelegt, offengelegt. Und das wollten die einfach wieder gut machen. Und ich habe zu meinem KSC wird das ähnlich laufen. Also die werden bissig sein. Die ist die Mannschaft der Stunde. Ich glaube, die haben 3 Siege in Folge jetzt geholt. Ja, letzte Saison, ich weiß auch noch, Pokal, da ging es auch hoch her. Und die waren auch alles andere als amused. Ja, ich glaube, es liegt natürlich in Summe immer wieder beim HSV, wie der das annimmt, wie er das Spiel annimmt und wie man auftritt und ob man da jetzt zum Beispiel mal früh in Führung geht, das wäre zum Beispiel sicherlich nicht verkehrt, aber ich glaube, das wird schon recht zäh. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass es so ein 2:2 wird oder so. Das bringt natürlich gar nichts, aber der KSC ist sicherlich nicht chancenlos in der Partie. Aber ich hoffe natürlich, dass man jetzt so irgendwie so ein bisschen in die Spur gekommen ist, ich sag mal so. So möchte das mal so behaupten. Aber ja, also ich habe da tatsächlich so ein bisschen immer noch so ein bisschen Bibbern. Ich glaube, in Karlsruhe wäre es wahrscheinlich anders, aber zu Hause, ja, müsste es jetzt mal irgendwie anders laufen.
Kein Vertrauen darin, dass Dompe euch zum Sieg schießen wird gegen KSC.
Kann natürlich sein, aber bislang hat er noch nicht getroffen. Also der zeigt gute Ansätze und ist sicherlich ein guter Spieler. Mhm. Aber ich glaube, der braucht auch natürlich noch seine Zeit, um so ein bisschen diesen Walter-Ball zu verinnerlichen, um wirklich komplett drin zu sein. Und ich glaube auch nicht, dass es so an dieser einen Person liegt. Ne? Also das muss schon im Kollektiv gelöst werden. Kann ja auch noch sein, dass bis Donnerstag, glaube ich, Donnerstag ist das Transferfenster geschlossen. Mhm. Was bis dahin noch passiert, man vielleicht mit Opoku noch weg und da hat man auch diesen, oh Gott, ich kann ihn nicht aussprechen. Ja, man hat auf jeden Fall einen Rechtsverteidiger jetzt irgendwie doch an der Angel, aber ob das was wird, es steht noch in den Sternen, aber da könnte noch was passieren und dann, ja, mal gucken, was.
Jetzt bin ich aber gespannt. Also jetzt will ich auch wissen, wer das ist.
Ja. Mikel Brentjes oder so. Mikel
Gesundheit. Brentjes. Gesundheit.
Noch nie gehört.
Wo kommt der weg?
Der Blick geht nach Frankreich. Ah, noch ein Franzose.
Ah, hier, von FC Metz, 18-Jähriger.
Ja, der ist es. Ja, genau. Aber verzeih bitte an alle Fans, dass ich das nicht auf dem Schirm habe, wie die heißen.
Mikel Brentjes, würde ich sagen.
Mikel Bronzy.
Bronzy oder so, ja.
Bronzy, ja, keine Ahnung mehr. Ja, aber ich glaube, sonst passiert nichts mehr.
VfB Stuttgart ist an dem Spieler auch angeblich dran, sehe ich bei transfermarkt.de. Ja. Wirklich. Mal gucken, 2 Millionen Mark wert, 18-jähriger Franzose, das ist ja mittlerweile in der Bundesliga und zweiten Liga ja Modell, sich dann die talentierten Franzosen ranzuholen, ne?
Ja, irgendwie ist das ein Trend gerade, ja.
Ja, gut. 3 Punkte für den HSV und gegen Karlsruhe, weil es zu Hause ist, glaubst du, wird es eng. Ja. Wirst du denn diesmal wenigstens auch tippen?
Ja, du haust aber auch heute kriege ich dann das Fett weg, ne?
Ja, du, also.
Ja, ja. Ich habe es verpasst, tatsächlich zu tippen. Ich habe dann noch, glaube ich, 3-4 Spiele tippen können, aber die haben es auch nicht mehr rausgehauen. Mhm. Ich werde das jetzt gleich im Anschluss machen.
Ja, siehste. Ja. Bin ich mal gespannt, was das wird.
Und ich schwanke zwischen 2-2 und 2-1 für den HSV. Mhm. Mal gucken.
Ich muss tatsächlich auch tippen. Also ich habe die zweite Liga noch nicht getippt beim HSV. Ich sag, das wird ein 3-1 für den HSV.
Ja, nehme ich auch. Habe ich auch kein Problem mit.
Gut. Kommen wir vom Gewinner des Podcasts zum Verlierer des Podcasts. Ausnahmsweise der SV Werder Bremen. Die erste Saisonniederlage gab es am Sonntag im heimischen Weserstadion. Man hat gegen den Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt verloren. Über die Frankfurter selber will ich gar nicht viel sagen. Das würde sonst wieder sehr ausschweifen. Das weißt ja auch meine Meinung gegenüber diese...
Ich kann sagen, ist was vorgefallen?
Ja, vor ein paar Jahren ist was vorgefallen. Aber gut, das ist dann eine andere Sache. Werder Bremen verliert 3-4 zu Hause. Hat es wieder einmal bis in die letzte Sekunde spannend gemacht. Es hätte fast sogar noch 4-4 ausgehen können. Offensiv Werder Bremen wieder hui. Defensiv ziemlich früh gegen Frankfurt. Massive Probleme gehabt. Das Pressing der Frankfurter auf die erste Kette im Aufbauspiel zu überspielen, was dann dazu geführt hat, dass Werder sehr hektisch im Spielaufbau war, was zu eklatanten Fehlern im Aufbau geführt hat und zugleich halt auch zu katastrophalen Fehlpässen. Marco Friedl zudem mit einem rahmenschwarzen Tag. Miloš Veljković war damit beschäftigt, beim Verteidigen eher Begleitschutz zu geben, als dann mal seinen Gegenspieler anzugehen. Und Christian Groß hat man dann gesehen, dass es vielleicht dann doch nicht unbedingt für jeden Gegner in der ersten Liga reicht. Die Sechserposition. Also es war wieder ziemlich nach Muster alles, habe ich sogar auch getwittert. Ich weiß gar nicht, ob du es gelesen hast. Ja. Das 1-0 fiel direkt nach 2 Minuten. Wobei man sagen muss, das 1-0 ist schon sehr spät gefallen. Frankfurt hatte nach einer Ecke schon eine sehr gute Chance zum 1-0, wo Jung auf der Linie geklärt hat. Und ja, Werder bekam den Ball dann nicht so wirklich raus aus der Verteidigungszone und Götze konnte dann aus zentraler Position abschließen. So, ich würde jetzt sagen, 18, 19 Meter vorm Tor zentral. Wieder ein Distanzschuss. Pavlenka sieht da, also Torhüter allgemein bei Distanzschüssen sehen immer blöd aus. Da kann man vielleicht langsam ein Fass aufmachen, aber für mich ist viel interessanter, dass dieser Raum, wo die Tore entstehen, zum Beispiel war es jetzt Endo gegen Stuttgart, der das 1-1 aus der Position geschossen hat. Dortmund hat man 2 Gegentore aus der Distanz von Brandt und Guerrero kassiert und jetzt von Götze und den Kollegen Gibrissau. Also es sind schon krass viele Gegentore, die Werder allgemein kassiert hat, jetzt in 4 Spielen, 10 Stück, auch immerhin 10 geschossen, das kann man natürlich dann auch zugute halten, aber von diesen 10 sind halt 5 Stück auf fast die gleiche Art und Weise passiert. Dieser Raum vor der Abwehrkette, dieser Sechserraum, der ist halt meistens nicht irgendwie ausreichend gedeckt, beziehungsweise besetzt und so kannst du dann folgerichtig da ziemlich einfach dann zu Distanzschüssen kommen und das ist nicht Pavlenkas Stärke. Ja, ist jetzt Pavlenka dran schuld? Ist jetzt Grosso dran schuld? Ist Gruev dran schuld, der dann vielleicht auch mal gespielt hat? Oder wie auch immer, das weiß ich nicht. Was beängstigend ist, ist, dass dieser Fehler jetzt schon nach 4 Spieltagen ziemlich offensichtlich ist. Und dass dann Clemens Fritz vorm Spiel sogar tatsächlich verkünden lassen hat, dass es keine Transfers mehr geben wird. Gut, das eine sagen, das andere meinen, ist natürlich auch im Profifußball immer noch Modell. Und wenn sich dann eine Möglichkeit bietet am Deadline-Day, da weiß man selber aus jedem Verein, dann kann doch noch mal was passieren. Aber tatsächlich große Hoffnung habe ich nicht. Ein bisschen Bauchschmerzen habe ich für die kommenden 30 Spieltage dann trotzdem. Ja gut, 1-0, wie gesagt, nach Muster B gefallen, dann hat sich Werder gerappelt und ging sogar in Führung 2-1 durch Treffer von Jung und Bittencourt. Jung geistesgegenwärtig nach einer Ecke, kam der Ball zu ihm mit einem schwachen Rechten ins kurze Eck rein, Trapp kann da glaube ich nicht viel machen. Das 2-1 war ein Geistesblitz von Duxch, der sonst in dem Spiel eher unauffällig war, schöner Freistoß aus rechter Position, relativ weit weg vom Tor, schnell ausgeführt auf Bittencourt, der mit seinem 2. Saisontor, das auch nach Muster A irgendwie läuft, das ist sein 2. Tor, das 2. Mal nach einer Flanke auf Bittencourt mit einem Kopfball. Ja, und dann stellte Werder sich wieder so ein bisschen ein und kassierte dann noch schnell das 2-2 und das 3-2. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaube, das 2-2 war von Kolo Muani. Da hat Friedel einen ganz krassen Fehlpass sich geleistet, der dann zum Ballverlust führte. Und dann konnte Kolo Muani, glaube ich, fast aus der eigenen Hälfte einmal quer übers Feld marschieren. Und dann im 1-gegen-1 gegen Pavlenka konnte er sich dann durchsetzen. Und das 3-2, da hat die komplette Hintermannschaft von Werder gepennt. Jung viel zu weit aufgerückt und Lindström konnte dann einmal komplett die rechte Seite entlang sprinten. So gehst du mit 3-2 in die Halbzeit. Und ja, 2-3 geht los, wie die erste angefangen hat. Auch sehr schnell wieder ein Gegentor von Sau, wie gesagt. Das 4-2 auch wieder aus der zentralen Distanzposition. So, ich glaube, das waren 16, vielleicht 15 Meter vom Tor. Also dann fiel noch in der Box, aber trotzdem wieder dieser Sechserraum. Ja, dann plätscherte das Spiel vor sich hin. Und Frankfurt konnte dann so, ich würde sagen, ab der 80. Minute waren dann die Tanks leer bei Frankfurt, konnte man schon so langsam merken. Und bei Werder machte sich die Moral wieder breit. Werder bekam dann auch noch einen Elfmeter tatsächlich, der auch strittig sein kann. Er wird, also Duxch wird gefoult von, ich glaube, Tuta war das oder Ndika. kann man geben, muss man nicht. Also ja, ich weiß nicht, hast du die Szene gesehen?
Nee.
Ja, er wird wirklich leicht berührt im Lauf, im Vollsprint. Das kann dann reichen. Ich kann verstehen, dass man sich da vielleicht ein bisschen drüber aufregt, dass man den gibt, aber gut, summa summarum ist es halt so, mit strittigen Elfmetersituationen hatten wir es ja schon, auch gegen im HSV-Spiel. Hier hat Werder den für sich gesprochen bekommen, Füllkrug hat den dann auch reingemacht und ja, dann war es Tuta, der dann fast für den Ausgleich noch in der 96. Minute oder so gesorgt hat.
Damit habe ich übrigens gerechnet.
Bitte?
Damit habe ich übrigens gerechnet, dass das noch 4-4 ausgeht.
Ja, nachdem das 3-4 dann gefallen ist, wäre es natürlich dann wieder nach Muster gewesen, natürlich, ne? Aber irgendwelche Serien müssen ja brechen. Und ich glaube, das war auch verdient. Füllkrug sagte nach dem Spiel, wir müssen defensiv deutlich besser werden. Hat er auch ganz klar recht. Es ist anstrengend, immer 3 Tore schießen zu müssen, damit du gewinnst. Gestern hat man 4 Tore kassiert. Folgedessen 4 Tore schießen, um nicht zu verlieren oder 5, um zu gewinnen. Das ist schon schwierig dann auch als Aufsteiger. Aber gut, das Spiel war in Ordnung. Wie gesagt, die defensiven Dinger, das waren schon echt grobe Schnitzer und da muss man sich halt auch fragen, was war da los? Gerade Friedl, ziemlich auffällig, der war ja auch fraglich, ob er spielen kann oder nicht. Hat das damit zusammenzuhängen oder hat er einfach nur einen schlechten Tag gehabt oder was auch immer? Ja, gut, 3-4 verloren gegen Euroleague-Sieger. Ich hätte mir natürlich einen Unentschieden oder einen Sieg gewünscht. Wichtiger ist jetzt aber tatsächlich erstmal das Spiel jetzt am kommenden Samstag in Bochum, gegen Bochum. Weiß nicht, du kennst das ja selber so als Aufbaugegner. Dann geht man zum punktlosen Tabellenletzten und dann geht es auf einmal los, dass dann da was losgeht. Also da habe ich so ein bisschen Bedenken. Das ist halt so, das wäre so typisch Werder, ne? Und ja, gut, eigentlich sollte man da mit breiter Brust ins Spiel gehen und hat 4 gute Spiele gezeigt, gerade offensiv, defensiv. Gut, da muss man jetzt irgendwie den Dreh reinkriegen, dass das besser wird. Aber wenn Werner das schafft, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass man Bochum schlagen kann und auch sollte, denn das sind Punkte gegen direkte Konkurrenten für den Klassenerhalt und die muss man einfahren. Ja. Von daher, ja. Man ist wieder auf dem Boden der Tatsachen zurück. Der Sieg gegen Dortmund, schön und gut. Das sind 3 extra Punkte, die man bekommen hat. Frankfurt, ja, wie gesagt, also man kann da gewinnen, man kann da unentschieden spielen, man kann aber auch genauso gut verlieren. Wenn man gegen den Europa-League-Sieger verliert, dann sollte man sich nicht beschweren, denke ich. Das ist so meine Denke. Ist ja jetzt auch keine Kirmes-Truppe, die Frankfurter. Das sind schon echt fixe, schnelle, starke Spieler, das kann man schon anerkennen, auch wenn man die nicht unbedingt sympathisch findet. Aber ja, wie gesagt, Bochum, das sind jetzt so die Punkte, die man holen muss. Und wenn man das schafft, dann ja, ist man auf einem guten Weg, aber das muss ja auch erstmal geschaffen werden.
Och, da habe ich, glaube ich, keine Bedenken. Beziehungsweise, ich glaube, Bochum ist soweit schon irgendwie gefühlt läuft da so viel schief zurzeit mit 0 Punkten, 3-13 Toren, wie ich gerade sehe. die müssen unbedingt. Ich glaube, das kommt dann Werder auch zugute. Ich denke, das wird eine klare Sache sogar. Ich glaube, das wird so 3-0, würde ich mal
sagen. Ja, also ich habe das Spiel in Freiburg gesehen am Freitag. Ich habe es mir angeguckt. Ich fand, Bochum war nicht schlecht. Gut, kann jetzt daran liegen, dass Freiburg vielleicht nicht den glorreichen Tag hatte. Verloren hat man da auch wieder durch eine strittige Elfmetersituation. Aber ja, gut. Ja, also unglücklich gelaufen. Die vielen Gegentore resultieren auch aus dem Spiel gegen Bayern, wo man 7-0 verloren hat. Das muss man auch nochmal da ganz klar sagen. Ja. Abwarten, was passiert, ne? Und
ich glaube, aber das sind aber, glaube ich, jetzt so auch tatsächlich eine Chancen für Werder, weil die haben ja, glaube ich, dann nach Augsburg zu Hause. Ist ja auch ein Gegner, den man schlagen kann. Also ja. Das sind dann mit Glück. Was heißt, ja, also wenn man das so ein bisschen so diese Leistung der letzten Wochen konservieren kann, vielleicht 6 Punkte, dann hat man schon 11. Und dann kann man relativ erstmal bisschen durchschnaufen, würde ich mal sagen, und ein bisschen was hinter sich lassen. Ja, also ich muss ja eins sagen, ne? Also mich erinnert Werder ja tatsächlich so an den alten Schaffußball so ein bisschen gerade so, ne? Dieses Hurra-Fußballmäßige. Also viele Tore schießen, aber eben auch riskieren, dass man viele fängt, so ein bisschen. Aber so wie ich das gestern, ich habe das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist der Sportclub. Gestern habe ich ein bisschen Zusammenfassung gesehen und dann die Stimmen auch gehört. Und also man mahnt ja tatsächlich schon an, so dass man mit der Defensive eben, dass man einfach zu viele Tore fängt und dass man da jetzt den Fokus drauf legen möchte, glaube ich, in den nächsten Partien.
Ja gut, also nach 4 Spielen, 10 Gegentore, das ist schon eine Marke. Also das ist, glaube ich, die viertschlechteste Defensive jetzt in der Liga. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, da sind wir echt ziemlich katastrophal unterwegs. Ich habe jetzt hier Bochum mit 13, Schalke mit 11, Frankfurt mit 11 Gegentoren, wo man sagen muss, Bochum und Frankfurt haben gegen Bayern ziemlich hohe Klatschen gekriegt. Gut, Schalke gegen Union 6-1 ist auch mit dabei. Aber Werder 10 Gegentore, viertschlechteste Defensive. Natürlich kannst du dann sagen, ja gut, ihr habt aber auch die drittbeste Offensive nach Bayern und Union Berlin. Aber wenn dann aus 10 Toren nur 5 Punkte da sind, wenn ich mir angucke, Mainz zum Beispiel hat mit 4 Toren 7 Punkte. Ne? Also
ja, das ist Effektivität, ja.
Ja, genau. Und das ist es halt. Ne? Und da haben sie auch alle vollkommen recht. Das ist halt jetzt ein Ding, was wirklich auffällt. Ne?
Aber ich noch was ich sehr beeindruckend fand, die haben Ole Werner da. Ich hast das gesehen gestern?
Sportclub?
Ja.
Nee, habe ich nicht geguckt.
Interviewt und wie sachlich der das ist. Das ist ja schon fast unfassbar. Die haben, da hat der Moderator auch noch gesagt, ja, er hat also so mitbekommen, dass nach einen Tag nach diesem Dortmund-Ding, wo ja ganz Bremen noch tagelang gejubelt hat, beim Training irgendwie, er ist zum Training gekommen und hat die ganzen Spieler so, moin, moin, Leo oder so, oder keine Ahnung, was begrüßt, als wäre nie was gewesen, so nach dem Motto, ne? Ja. Und so macht er das halt morgen, also heute, genauso. Also den beeindruckt das gar nicht. So der ist sowas von nüchtern und sachlich. Und das erinnert mich auch tatsächlich total an Schaf. So, ne? Also der ist von der Mentalität wirklich genauso. So klar, der jubelt, hat er in Dortmund wahrscheinlich auch am Rand gejubelt.
Ja, oder, aber, natürlich. Also Schaf hätte da stoisch gestanden mit verschränkten Armen und hätte reingeguckt, als würde er 90 Minuten im Regen stehen und Werder hätte 6-1 verloren.
Ja, aber das Spiel hat er dann, ja, dann war das Spiel vorbei und hat sich kurz gefreut. Am nächsten Tag war alles so wie sonst auch, so als wäre nichts gewesen. Und die ganzen Spieler waren schon so ein bisschen so, die waren immer noch auf Wolke 7 so. Und er ganz völlig nüchtern, das fand ich schon total kurios. Aber das finde ich eigentlich, das ist genau der richtige Ansatz. Ne?
Ja, genau. Also
so muss eigentlich ein Trainer auch sein. So. Das ist, macht er ziemlich gut, das muss ich wirklich eingestehen.
Ja, das muss man muss sich ja auch eingestehen, das Dortmund-Ding, klar, wenn man sich die Statistiken anguckt, dann ist der Sieg für Werder vielleicht verdient gewesen. Ne? Aber die Effektivität, die Dortmund da an den Tag gelegt hat, aus 2 Torschüssen 2 Tore zu machen, und Werder macht dann erst 3 Tore, gut, in den letzten 6 Minuten, alles schön und gut, aber das ist auch dann so eine Prise Glück. Ne? Und wer weiß, vielleicht hat man dann jetzt schon mit dem Dortmund-Spiel und mit dem Stuttgart späten Ausgleich, hat man schon so sein Glück für diese Saison verballert. Also gerade auch so Joker-Tore, da wurde ja dann auch drüber geredet. Werner hat diesen Sieg im Prinzip eingewechselt mit Buchanan, Schmidt und Berg. Alle 3 wurden eingewechselt. Ja, schön und gut, aber vielleicht waren das jetzt schon alle Joker-Tore diese Saison, wer weiß. Das ist halt, da muss man immer vorsichtig sein. Und da finde ich, diese Art von Werner ist genau richtig, einfach dann
absolut.
Ja, stoisch ruhig zu bleiben, zu sagen, ja gut, wir haben jetzt 3 Punkte geholt. Das ist schön, aber wir haben mit diesem Sieg gegen Dortmund, so sensationell der war, haben wir noch lange nicht die Klasse gehalten. Und das ist absolut richtig. Und Werder soll sich jetzt einfach darauf konzentrieren, frühzeitig 4 Punkte einzusammeln, wie du gesagt hast, jetzt die nächsten 2 Wochen, die nächsten 2 Spiele mit Bochum und zu Hause gegen Augsburg. Das sind 6 Punkte, die du dann haben kannst. Dann hast du 11 Punkte nach 6 Spielen. Danach kommen dann erstmal wieder ein paar Brocken. Das, wie du sagst, da erstmal was hinter dich bringen, damit du dann erstmal verlieren darfst, weil aktuell, je früher du 4 Punkte sammelst, desto besser ist es. Ja. Auch wenn du der Ansicht bist, dass Werder wohl keine Probleme haben wird, die Klasse zu halten. Ich erinnere dich auch immer noch an die Abstiegssaison. Man hat am 24. Spieltag 30 Punkte gehabt und alle haben gesagt, die sind durch, du auch unter anderem. Hast gesagt, ja, das wird ja jetzt wohl, da brauchst du nur noch zweimal gewinnen oder sowas. Und ich habe da stoisch weiter drauf behauptet, nein, man ist noch nicht durch, das wird jetzt noch eine ziemlich harte Saison. Und das wird auch jetzt wieder der Fall sein können. Man muss einfach vorsichtig sein, auch wenn man jetzt einen schönen Fußball zeigt, der offensiv richtig gut funktioniert. Sollte man ja ruhig bleiben, ne? Und nicht schon mit den Köpfen in Europa wieder hängen.
Ich sage ja, mein Gefühl verlässt mich ja auch oft. Also das ist ja, gebe ich ja zu, ich sage mal, beim Tippspiel, ich glaube, ich habe jetzt beim Tippspiel auch hier wieder 1-1 beim HSV getippt und dann jetzt gewinnen sie dann mal wieder 2-0. Also das ist auch alles. Meine Herren, tja, ja, dieses ist ein echter Fachmann am Werk.
Ja. Gut, über Werder haben wir auch gesprochen, sogar mal wieder ein bisschen intensiver.
Und über was ist Oldenburg. Heute? Ich wollte gerade sagen, heute Abend 19 Uhr, ne?
Ja, über Oldenburg kannst du ja tatsächlich nicht ganz so viel erzählen, aber ich weiß nicht, hast du mitgekriegt, wen sie verpflichtet haben?
Ja, Christoph Buchtmann.
Ja, genau. Hab
aus gestern Pauli. Gesehen, ja.
Ich finde, das ist ein bekannter Name, gerade so zweite Liga. Bei St. Pauli hat er ja echt lange, ich glaube 10 Jahre war der jetzt bei St. Pauli. Hat er lange gespielt und auch wenn er dann verletzungsfrei geblieben ist, er hat ja auch mal so ein paar Jahre, wo er vom Pech verfolgt worden ist, hat er auch eigentlich immer gut gespielt. Also so habe ich ihn zumindest in Erinnerung. Ja, und heute Abend gegen Duisburg, genau, in Duisburg.
Ja, vielleicht gucke ich mal rein oder ich werde wahrscheinlich reingucken.
Ach, hast du dir Magenta Sport geholt?
Ja, so ein Monatsding.
Ah, siehste. Ja,
ja, ich kann's, das kann man dann ja immer nach Bedarf, aber so wie ich mich kenne, verlängere ich das dann auch immer wieder oder vergesse das zu kündigen.
Genau, eher das wahrscheinlich, als dass du es verlängerst.
Aber ich habe dafür schon lange kein DAZN-Abo. Deswegen habe ich auch Werder nicht gucken können.
Ja, das musste ich mir dann tatsächlich holen, damit ich Werder gucken kann, aber gut, das ist dann halt mal so.
Ja. Nee, ja, ich bin gespannt. Das wird ja in Duisburg sicherlich keine einfache Aufgabe, aber so als Underdog vielleicht auch nicht verkehrt.
Ja, ich bin gespannt. Ich drücke dem VfB die Daumen. Der Woltemade-Wechsel wird sich wohl zerschlagen, wobei ich jetzt hier auf dem Handy eigentlich noch einen Artikel von der Deichstube offen habe, wo Woltemade wird wohl in die dritte Liga wechseln, aber ich habe jetzt noch nicht gelesen, was spekuliert wird von der Deichstube. Aber ja, gut, einfach mal abwarten. Vielleicht wird es dann doch nach Oldenburg. Würde ich gut finden, aber.
Das wäre was, ne?
Ja, wäre was. Vor allem ist es dann auch von mir direkt vorausgesagt. Dann sollte der VfB Oldenburg mal überlegen, mir ein Jobangebot zu machen. Keine Ahnung, für Scouting oder so.
Ja.
Gut.
Haben wir noch was? Also Tipps für nächstes Wochenende?
Ja, genau. Denk dran zu tippen, nicht so wie Harry, ne?
Ich glaube, darauf muss ich erst mal noch eintrinken.
Ja, das machen wir. Und dann machen wir jetzt Feierabend. Wir hören uns, denke ich mal, nächste Woche wieder.
Genau.
Der HSV, wie gesagt, am Samstagabend, 20:30 Topspiel gegen den KSC. Und Werder am Samstagnachmittag, genau, 15:30
Uhr. Sehr gut.
In Bochum.
Das ist schön, dann mache ich mir immer einen schönen Fußballtag. So nachmittags fange ich dann mit Bundesliga an und abends das Topspiel.
Ja, ich bin mal gespannt. Ich werde Samstag wieder arbeiten müssen, wie viel ich von Werder mitbekomme. Ich denke mal, die erste Halbzeit garantiert nur über Sportschau, über die Sportschau-App. Übrigens finde ich die Sportschau-App mal jetzt mal unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Die ist sehr attraktiv. Also ich bin sonst immer sehr aktiv in der Kicker-App gewesen. Aber so langsam, aber sicher schleicht sich bei mir die Sportschau-App immer mehr in den Vordergrund. Plus, dass dort die ganzen Fußballspiele live im Radio übertragen werden. Ne? Das ist natürlich auch ein netter Nebeneffekt.
Die habe ich gar nicht. Vielleicht sollte ich die mal austesten.
Ja, teste das mal aus. Das ist eine Empfehlung von mir, auch für unsere Zuhörer. Ruhig mal reinschauen. Dafür zahlen wir unsere GEZ. Achtung, Ironieschild, Zwangsgebühren.
Ja, okay.
Gut.
Es war doch kurz und knapp und knackig.
Und knackig und sachlich und auch mal vielleicht wieder ein bisschen Werder auch mal, wo ich mich ja die letzten Wochen ein bisschen... Ja, die letzten Wochen fand ich schon, habe ich mich ein bisschen zurückgehalten.
Ja, nur raus damit. Nur raus damit. So, also beim HSV ist das ja auch eine Endlosschleife. Aber die wird ja, übrigens, ach, kann ich auch vielleicht noch erwähnen, Bobby Glatzel gestern auch im Sportclub. Sehr sympathisches Interview. Also ich finde so seine, er ist eigentlich überhaupt kein Typ so für Interviews. Also man merkt, er ist wirklich unsicher. Aber diese Unsicherheit ist wirklich charmant auch so. Also der ist wirklich so ein Straßenfußballer. So, der will eigentlich auch gar nicht viel sabbeln und so. Und haben so ein bisschen sein Familienumfeld gezeigt und seinen Werdegang. Und also ist auch sehr schöne Fragen vom Moderator, muss ich sagen. Also 10 Minuten geht das, glaube ich, wo so ein bisschen sein Werdegang nachgezeichnet wird. Und also wirklich ein schönes Interview tatsächlich, ja.
Wenn wir schon bei Lorbeerkränzen verteilen bei sind, muss ich auch die Schiedsrichterleistung beim Werder-Spiel tatsächlich loben, ohne Ironieschild oder sonst irgendwas. Ettrich hat gepfiffen.
Oh, Patrick.
Genau, der, ja. Wie der Datsen-Kommentator Uli Hebel gesagt hat, der gläserne Schiedsrichter, der Podcast hat und Autor ist und was weiß ich. Ich finde immer mehr, dass der Ettrich wirklich einen guten Job macht. Der war auch irgendwie bei dieser Show Glanzparade vor ein paar Wochen bei Buschmann und Fuß. Ja. Und da fand ich ihn auch sehr sympathisch, sehr sachlich. Und also das ist wirklich ein Schiedsrichter, der diesem Schiedsrichterjob gerecht wird, der sich auch stark dafür einsetzt, das weiterhin zu fördern.
Ja, übrigens Hamburger, ne?
Hamburger, genau. Ja. Ja, ich fand ihn in der Gestik und Mimik etc. auf dem Feld, fand ich ihn sehr angenehm, sehr sympathisch, sehr darum bemüht, die Spieler auch dann aufzuklären, was da wie, wann, wo passiert. Und ja, also.
Ja, finde ihn auch gut. Also ich jetzt nicht, weil er Hamburger ist, aber ich gucke ja auch, der pfeift ja auch zum Beispiel die Testspiele in Hamburg immer, also vor der Saison und so. Und das macht er auch mal gut. Also auch wirklich neutral und wirklich sehr sachlich und aber auch immer so ein bisschen verschmitzt. So, er hat auch so ein bisschen Humor dabei und so.
Ja, genau.
So Aytekin hat das ja auch manchmal. Er hat ja auch manchmal so humorvolle Szenen dazwischen. Das finde ich eigentlich immer ganz witzig. So diese also dagegen würde ich mal der große Gegenentwurf Sascha Stegemann.
Boah. Ja. Grausam.
Oder
gut.
Ja. Gut, lassen wir das.
Dann haben wir nochmal wieder Thema gehabt und ja. die Folge nochmal ein bisschen gestreckt. Ja. Denkt ans Tippen alle, wenn irgendwie mal Fragen oder Vorschläge für Themen oder sowas bei uns sind. Ja. Eigentlich haben wir schon festgestellt, wäre mal wieder eine Top 5 oder sowas angebracht. Ja, schreibt uns bei Twitter oder auf den gängigen Kanälen und ja, wir freuen uns immer, irgendwie was zu hören.
Alles klar, darauf stoße ich jetzt nochmal an mit einem Hemelinger aus Bremen, Malz.
Oh, ja, Hemelinger bin ich ja sowieso nicht so der Fan von, wird sehr aber gerne Malz tatsächlich. Ist gut. Ja, Malzbier ist auch überhaupt nicht meins. Also dann lieber ein richtiges Bier.
Mag ich nicht.
Aber dann ein schönes Drecks.
Ach du Heiliger.
Schönes, einfaches Drecks.
Ich könnte dir noch einen Kölsch anbieten.
Oh, so. Nee, das war's. Folge ist vorbei und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Tschüss, ciao, ciao und viel Spaß beim Anhören der Folge.
Brisant. Allianz Brisant. Allianz Brisant. Allianz Brisant.